Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie Weiterdenken, dem Podcast von Democratic Futures. Hier diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft über die neuen Herausforderungen der Demokratie und wie wir Demokratie weiterdenken können.
In unserer ersten Episode begrüße ich ganz herzlich Jan Werner Müller. Jan Werner Müller ist Professor für Politikwissenschaften an der Princeton University. Er ist einer der einflussreichsten heutigen Denker der Demokratie. Mit seinem Essay »Was ist Populismus?« übersetzt in 20 Sprachen hat er die vielleicht prägendste Analyse von populistischer Herrschaft geschrieben. Nun ist er mit seinem neuen Buch »Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit – Wie schafft man Demokratie?« einen Schritt zurückgegangen, hat den Blick noch einmal geweitet und sich damit beschäftigt, was eigentlich die Grundprinzipien der Demokratie sind. Und damit ist er die Idealbesetzung für die Auftaktepisode des Podcasts »Demokratie weiterdenken«. Lieber Herr Professor Müller, was sind denn die Basics der Demokratie?
Die Basics sind in gewisser Weise schon in dem Titel, den Sie freundlicherweise erwähnt haben, drin. Es sind natürlich Grundrechte zur politischen Mitbestimmung. Es ist der Anspruch, dass wir in der Demokratie politisch alle gleich sind, was natürlich nicht verhindert, dass in der Realität einige mehr Einfluss haben als andere. Aber zumindest ist die Ausgangsbedingung, dass nicht von vornherein man sagen könnte, einige sind auf irgendeine Weise schon was Besonderes, sind privilegiert, stehen irgendwie höher als andere. Das mit der Unsicherheit ist wahrscheinlich am wenigsten offensichtlich. Gerade nach inzwischen fast 2 Jahren Pandemie haben wir wahrscheinlich alle genug von Unsicherheit. Und Unsicherheit ist sicherlich kein Grundwert oder kein Grundprinzip, so wie Freiheit und Gleichheit. Es ist aber was ganz Wichtiges an Ungewissheit in der Demokratie. Denn, zumindest theoretisch, sollte es so sein, dass man den Ausgang von politischen Prozessen nicht immer schon vorher im Vorhinein weiß oder kennt. Das Besondere an der Demokratie ist, dass die Prozeduren, zum Beispiel faire Wahlen, vorhersehbar sind, dass sie nicht ungewiss sind. Aber das Ergebnis der politischen Prozesse, das ja immer dadurch zustande kommt, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Grundrechte, vor allem kommunikative Grundrechte wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit etc., aufgrund auch von politischer Gleichheit wahrnehmen und damit politische Ergebnisse produzieren, die, naja, manchmal schon relativ vorhersehbar sind aufgrund von Umfragen, aber in vieler Hinsicht ungewiss. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, in Autokratien ist es simpel, aber nicht falsch gesagt, eben genau andersrum. Da sind die Ergebnisse nicht wirklich ungewiss. Man weiß schon ungefähr, wie es in Nordkorea immer enden wird. Man weiß inzwischen auch immer mehr oder weniger ungefähr, wie es ausgehen wird in den Ländern, in denen beispielsweise Rechtspopulisten die Wahlverfahren so geändert haben, dass ihnen selber massive Vorteile entstehen. Gleichzeitig sind die Prozeduren aber ungewiss. Denn viele Autokraten sind ja ständig bereit, wenn es so aussieht, als könnten sie vielleicht doch die Macht verlieren, so sehr sie die Wahlen auch manipuliert haben, dass sie in letzter Sekunde eben doch die Prozeduren wieder ändern oder irgendwas ganz Neues anfangen. Also das sind ganz simpel, aber wie gesagt, hoffentlich nicht falsch gesagt, einige der Grundelemente der Demokratie. Und ich denke, es ist wichtig, sich an diese Grundelemente zu erinnern, damit man nicht in die Falle tappt von wegen, naja, wir haben halt ein paar merkwürdige Betriebsunfälle gehabt in den letzten Jahren. Trump, Modi, Bolsonaro, alles so ganz komische Typen. Aber im Grunde war ja alles vorher in Ordnung. Wir müssen nur zu dem Status quo zurückkehren. Ich denke, das ist verfehlt als Strategie. Es ist wirklich wichtig, dass man sich nochmal grundsätzlich Gedanken macht, was wir eigentlich von Demokratie wollen, was wirklich auch die Grundelemente sind und was vielleicht zum anderen kontingente Elemente sind, die man ändern, austauschen oder vielleicht sogar verbessern könnte.
Neben der Ungewissheit stellen Sie ja auch ab auf Freiheit und Gleichheit. Wie ist denn der Zustand der Freiheit und Gleichheit in unseren Demokratien? Ist diese Basic im Westen denn gegeben?
Sie sind natürlich im Vergleich zu Autokratien, auch wenn diese Autokratien ja inzwischen immer von sich selber behaupten, sie seien auch eigentlich Demokratien oder sie würden die Demokratie vielleicht noch viel besser verwirklichen als manche westliche Staaten. Das ist ja kürzlich passiert, auch im Vorfeld von Bidens Demokratiegipfel, dass alle möglichen Akteure inklusive Offizielle in China behauptet haben, nein, sie würden ja eigentlich auch Demokratie veranstalten. Im Vergleich dazu stehen natürlich die etablierten Demokratien nicht schlecht da. Aber wirklich gut stehen sie auch nicht da. Um nur die zwei Konzepte anzusprechen, die Sie erwähnt haben. Es ist sicherlich der Fall, dass viele kommunikative Grundrechte, was Freiheit angeht, heute unter Druck stehen. Ich erwähne nur verminderten Medienpluralismus als ein Beispiel dafür. Gleichheit ist auch unter Druck, vor allem dadurch, dass die Finanzierung von demokratischer Politik Ungleichheiten in der Gesellschaft oftmals noch potenziert. Die Europäer haben ja so ein bisschen die Tendenz, die Nase zu rümpfen und zu sagen, naja, natürlich ist das ganz schlimm in den USA, da werden 14 Milliarden Dollar zum Beispiel für die Wahlen auf Bundesebene im Jahre 2020 verpulvert. Das ist natürlich irre und das ist ja auch nicht falsch als Einschätzung. Nur, ich würde mich schwer tun zu behaupten, dass in Europa auch da in dieser Hinsicht alles zum Besten steht. Nur ein plakatives Beispiel. In Frankreich können Sie Abgaben oder Spenden an politische Parteien von der Steuer absetzen. Das heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass die ärmeren Schichten die politischen Präferenzen der Wohlhabenden in gewisser Weise subventionieren. Und das ist auch ein Paradebeispiel dafür, dass ohnehin schon vorhandene Ungleichheiten in Demokratie eben durch die Einflussmöglichkeiten auf Politik durch Geld nochmal potenziert werden. Wir können natürlich nie zu einer perfekten politischen Gleichheit kommen. Es ist ja jedem weiterhin frei, beispielsweise zu sagen, ich möchte mein Geld dafür einsetzen, dass gewisse zivilgesellschaftliche Organisationen finanziert werden oder ich bin plakativ gesagt Milliardär, ich möchte einen Think Tank gründen. Das können wir ja und sollen wir auch alles nicht verbieten, denn das wären ja eklatante Einschränkungen von anderen Grundfreiheiten. Aber dass sozusagen die bestehenden Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gewisse Verzerrungen nochmal verschlimmern, das kann man schon ändern. Und das sollte man in Europa auch ändern.
Stehen wir da in Deutschland, sind wir da noch eine Insel der Seligen, weil wir eigentlich einen sehr wenig geldgeprägten Wahlkampf haben und weil wir ein ausgefeiltes Parteienfinanzierungssystem haben?
Ich denke, dass Deutschland im Vergleich schon gut dasteht, aber auch nicht bestens dasteht. Da gibt es ja auch viele Schlupfmöglichkeiten und verdeckte Arten, wie Politik finanziert und man darf vermuten, auch beeinflusst wird. Also wenn beispielsweise Tabakkonzerne dann die Sommerfeste der Parteien in Berlin finanzieren auf irgendeine Weise, würde man sich auch schwer tun mit der Meinung, naja, da steht alles zum Besten. Da sind nicht eben doch auch gewisse Interessengruppen dadurch privilegiert, dass sie, wie so häufig, Wege finden, an den bestehenden Regulierungen irgendwie vorbei zu agieren. Deswegen gibt es auch genug Kolleginnen und Kollegen der Politikwissenschaft, die sagen, Geld in der Politik hat so eine fast hydraulische Qualität, soll heißen, auch wenn man sehr, sehr gute Gesetze sich ausdenkt, wird das Geld doch wieder irgendeinen Weg finden, an diesen Gesetzen vorbeizufließen. Und diese Einschätzung ist auch nicht völlig falsch, sie sollte aber auch nicht zu einem Defätismus führen, von wegen, deswegen kann man gar nichts machen und wir müssen dem Ganzen jetzt sozusagen seinen Lauf oder seinen Fluss fassen. Und ich denke, dass das auch in Deutschland mehr diskutiert werden sollte, als es im Moment der Fall ist.
Sie haben Parteien schon angesprochen. In Ihrem Buch bezeichnen Sie Parteien und Medien als die kritische Infrastruktur der Demokratie und beschreiben bei beiden ihre Rolle für die Schaffung einer demokratischen Öffentlichkeit. Aber sowohl auf Parteien als auch auf Zeitungen und Fernsehen hören wir seit längerer Zeit Abgesänge. Da gibt's Fridays for Future zum Beispiel, wie früher bei der Anti-AKW-Bewegung organisieren sich Bürger unabhängig von Parteien. Im Fall von Trump war es umgekehrt. Ein Politiker hat sich de facto unabhängig von einer Partei sehr erfolgreich gerieren können. Was macht Parteien nach wie vor wesentlich für die Demokratie?
Vielleicht darf ich ein Wort sagen zu diesem Begriff der Infrastruktur. Der ist ja im Moment sehr populär. Also alle wollen ja Infrastruktur. Manchem gelingt das vielleicht sogar auch, wie man jetzt im Fall der USA mit Bidens Projekt gesehen hat. In diesem Kontext heißt es schon etwas ganz Besonderes, nämlich ein Sinn von Infrastruktur ist ja, dass man quasi andere Menschen erreichen kann und auch von anderen Menschen erreicht werden kann. Also Beispiel Bahn, Straßen, aber beispielsweise auch Postwesen. Und das auf Politik übertragen soll heißen, dass wir ja unsere kommunikativen Grundfreiheiten, auch hier wieder Redefreiheit, Versammlungsfreiheit etc., natürlich auch theoretisch ganz alleine benutzen können. Aber wir natürlich viel besser dastehen, wenn wir uns mit anderen zusammentun können. Und wenn diese Infrastruktur in einer Demokratie nicht gut funktioniert, wenn ich sozusagen mich nicht mit anderen zusammentun kann oder anderen nicht erreichen kann, dann leidet grosso modo auch demokratische Politik. Also das ist der Gedanke hinter dieser Begriffsverwendung. Und jetzt spezifisch auf Ihre Frage nach Parteien eingehen. Es ist mir bewusst, dass es wahrscheinlich alles fürchterlich altmodisch klingt. Aber man darf, denke ich, schon daran erinnern, dass Parteien eben auch dafür zuständig sind, nicht nur einzelne Themen aufzugreifen, so wie das bei Bewegungen der Fall ist, sondern eben gewisse politische Präferenzen auch in Paketen zusammenschnüren und die auf diese gewisse Weise auch kohärenter machen. Und vor allem, dass sie auch einen langfristigen Horizont haben. Und vor allem auch, dass sie idealerweise zumindest auch intern pluralistisch oder vielleicht sogar auch ganz dezidiert demokratisch sind, wie es ja beispielsweise auch unser Grundgesetz vorschreibt. Also so etwas, wie es in den Niederlanden gibt, dass es eine quasi Ein-Mann-Partei gibt, wie bei Geert Wilders, das ging ja in dieser Form in Deutschland überhaupt nicht. Wie gesagt, das mag alles sehr altbacken klingen, aber wenn Sie nur an ein dramatisches Ereignis in der jüngsten Vergangenheit denken, nämlich den 6. Januar 2021 in den USA, dann ist das vielleicht ein Anhaltspunkt dafür, dass diese vermeintlich altbackenen Ideen immer noch wichtig sind. Warum? Dieser Aufstand hatte ja sicherlich auch etwas damit zu tun, dass Donald Trump die Republikaner zu einer Art Personenkult umfunktioniert hat. Dass also so etwas wie kritische Loyalität oder legitime Opposition in dieser Partei eigentlich nicht mehr wirklich möglich ist. Dass es deswegen auch intern sozusagen keinen mehr gab, der ihn irgendwie bremsen konnte, der ihn kritisieren durfte und gleichzeitig noch als guter Republikaner gelten durfte. Und sozusagen dieser Mann dann quasi von allen Fesseln befreit war. Und, vielleicht weniger offensichtlich, eine in Anführungszeichen normale Partei entwickelt natürlich auch ein langfristiges Programm, hat einen langfristigen Zeithorizont und kann deswegen auch viel eher sagen, nun gut, wir verlieren mal eine Wahl, aber wir probieren es natürlich das nächste Mal wieder. Und uns geht es ja auch um die langfristige Umsetzung ganz bestimmter Programmpunkte. Wir werden versuchen, wieder mehr Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen. Aber dass man eine Wahl auch mal verliert, ist das völlig Normalste in einer Demokratie. Wenn es aber nur um eine Person geht und diese Person mit Verlaub als Mann Mitte 70 inzwischen vielleicht auch einen etwas anderen Zeithorizont hat als eine Institution, dann ändert sich das Spiel radikal. Das nur als Beispiel dafür, dass diese Institutionen immer noch sehr wichtig sind. Das soll natürlich nicht heißen, dass Bewegungen in der Zivilgesellschaft nicht auch wichtig sind oder dass es nicht auch noch ganz, ganz viele andere Organisationen gibt, die in einer gut funktionierenden Infrastruktur Demokratie eine Rolle spielen können. Also Gewerkschaften wären ein anderes offensichtliches Beispiel. Aber gerade die Tendenz, die wir auch in Europa in den vergangenen Jahren erlebt haben, zu sagen, naja, Parteien, das ist irgendwie an sich schon was Altmodisches und irgendwie was Unattraktives. Idealerweise würden wir das alle durch Bewegungen ersetzen, Beispiele Macron und Sebastian Kurz. Diesen Weg halte ich für falsch.
Sie beschreiben ja als eine Rolle der Parteien auch, dass sie Konflikte, politische Konflikte in der Gesellschaft darstellen und strukturieren. Jetzt könnte man sagen, in Deutschland haben wir teilweise zu wenig solche Konflikte auf der offenen Bühne ausgefochten. Da gibt es die Politik der ruhigen Hand, die Demobilisierung und wie diese Konzepte alle heißen. Also die Idee, möglichst wenig Konflikt in die Öffentlichkeit zu tragen. Im Fall von Trump gibt es den Hyperkonflikt, der praktisch ständig auf Konfliktniveau läuft. Wie kann man das kalibrieren? Wie kann man ein vernünftiges Niveau von Konflikt schaffen, ohne gleich in die Polarisierung abzudriften?
Ich denke, es ist wichtig, dass allen Akteuren in Demokratie es freisteht, Konflikte anzuzetteln. Davon lebt Demokratie. Das unterstreicht ihren, auch wenn das etwas idealistisch klingen mag, ihren dynamischen, ihren offenen Charakter. Jeder hat ja sozusagen die Möglichkeit aufzutreten und zu sagen, ich sehe irgendein Problem oder ich nehme einen Teil der Bürgerschaft wahr, der vielleicht auf irgendeine Weise mit seinen Anliegen nicht repräsentiert wird und sozusagen dann einen Appell anbietet, folgt mir, organisiert euch, macht bei mir mit. Also das ist auch das Banalste, was man überhaupt für Demokratie nur sagen kann. Aber es unterstreicht halt, dass Konflikt nicht per se irgendwie gefährlich oder was Problematisches ist, wie es zum Teil in Deutschland suggeriert wird von denjenigen, die also ständig immer nur den Zusammenhalt beschwören und Spaltung schon als per se irgendwie gefährlich für die Demokratie darstellen. Nur muss Konflikt halt sich auch innerhalb eines gewissen Rahmens oder noch härter gesagt gewisser Grenzen bewegen. Und ich würde zwei dieser Grenzen anführen wollen. Zum einen ist es ganz wichtig, dass man im Konflikt den Status der Konfliktpartner, der anderen, die anderer Meinung sind oder andere Interessen vertreten oder auch ganz andere politische Ideen haben, dass man denen nicht abspricht, vollwertige Mitglieder der Demokratie zu sein. Das ist meinem Dafürhalten nach genau die Methode, die Rechtspopulisten, aber eigentlich auch Linkspopulisten, von denen es halt im Moment nicht so viele gibt, aber theoretisch auch die, immer anwenden, wenn sie sagen, gewisse andere gehören eigentlich gar nicht wirklich dazu. Also auch wenn Sie mir nochmal ein Trump-Beispiel verzeihen in diesem Zusammenhang, der hat ja oft auf Kritik nicht dadurch reagiert, dass er gesagt hat, unsere Politik ist richtig, die Gesetze, die wir wollen, sind die richtigen, weil XYZ, das würde ja jeder an der Regierung machen, der sich gegenüber Opposition oder auch Kritik aus der Zivilgesellschaft rechtfertigen will, das ist ja völlig in Ordnung. Im Gegenteil hat aber Trump ja sofort häufig umgeschaltet auf das Argument, wer mich kritisiert, ist un-American. Also gehört eigentlich überhaupt nicht wirklich dazu. Und dieses Muster erleben wir auch in vielen anderen Ländern. Und so kann man Konflikt nicht austragen. Man kann nicht sozusagen Konflikt so aufstellen, dass er sich früher oder später umsetzt in eine Art Aufwiegelung von Verachtung oder Hass gegenüber gewissen Bürgerinnen und Bürgern und natürlich sehr häufig spezifisch gegenüber ohnehin schon verwundbaren Minderheiten. Also das ist eine, wenn man so sagen darf, eine harte Grenze des demokratischen Konflikts. Der andere, und wenn jetzt Journalisten und Journalisten zuhören sollten, werden sie sofort spontan lachen bei dieser Bemerkung. Die andere Grenze besteht darin, dass man grundsätzliche Fakten respektieren muss. Ich sage Journalistinnen und Journalisten insbesondere würden lachen, weil natürlich sofort der Einwand kommt, Moment, man kann aber nicht Fakten einfach so isolieren von irgendwelchen Meinungen. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass Fakten irgendwie für sich selber sprechen würden. Keiner von uns hat jemals die Fakten reden gehört. Alles richtig. Nichtsdestotrotz, wenn man sich überhaupt nicht darauf einigen kann, worum es bei einem Konflikt grundsätzlich überhaupt geht, also auch plakatives, wahrscheinlich sehr voraussehbares Beispiel in diesem Zusammenhang, wenn man sofort sagt, nein, das Klima ändert sich doch überhaupt nicht. Oder wenn, dann, naja, es ist halt, hat immer schon so irgendwie so Schwankungen gegeben und so weiter. Dann kann ich im Grunde den anderen auch nicht wirklich als Konfliktpartner behandeln, weil um irgendwie Partner zu sein, auch bei einer harten Auseinandersetzung, muss man ja mal irgendeine gemeinsame Grundlage haben. Und die fehlt dann sofort. Dass das in der Praxis gerade mit den Fakten enorm schwierig ist, völlig richtig. Aber zumindest als Anspruch sollten wir das nicht aufgeben. Und eben halt auch im Hinterkopf behalten, wenn wir fragen, welche Art von Konflikten sind für die Demokratie idealerweise produktiv und welche funktionieren halt nicht, weil sich die Beteiligten gar nicht wirklich gegenseitig als Partnerinnen und Partner im Konflikt anerkennen können.
Können Sie sich erklären, woran es liegt, wenn diese ungeschriebenen Grenzen der Konfliktgestaltung, das, was manchmal die Guardrails der Demokratie genannt wird, die moralischen Grenzen, das, was man im ungeschriebenen Sinne noch im Kopf hat und nicht tut, wieso sich das so verschoben hat, scheinbar in vielen Ländern der Welt in den vergangenen Jahren?
Ich könnte mir zwei Gründe vorstellen. Einer ist schlichtweg, dass gewisse Akteure gemerkt haben, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich sehe, dass es woanders funktioniert, versuche ich das erstmal auf eine gewisse Weise zu kopieren. Wir sehen ja heute in vielen Ländern, Brasilien, Indien, Türkei, Ungarn, Polen, gewisse Muster, die sich sehr ähneln. Daraus folgt aber nicht unbedingt, dass die Gründe für den Aufstieg, in diesem Falle von Rechtspopulisten, notwendigerweise alle identisch sind. Es scheint sehr plausibler, dass man gewisse Strategien einfach über Grenzen hinweg kopieren kann und damit einen gewissen Erfolg hat. Das heißt aber nicht, dass diese Regime jetzt alle unverwundbar sind oder dass es quasi die Zauberformel dafür ist, dass man die Demokratie mit solchen Verletzungen der harten Grenzen einfach aushebeln kann. Denn, zweiter Grund, es ist ja immer noch so, dass zumindest in Westeuropa und Nordamerika, mit der möglichen Ausnahme von Italien, bis heute kein Rechtspopulist an die Macht gekommen ist, ohne die Unterstützung von relativ etablierten konservativen oder Mitte-Rechtsparteien und Eliten. Also es ist nicht so, als sei das jetzt die Zauberformel. Und wenn man die erstmal kennt, dann würde man ganz alleine den großen Erfolg haben. Man braucht eben auch noch, um es jetzt mit einem belasteten, aber in diesem Zusammenhang nicht, aus meiner Sicht nicht unangebrachten Wort zu sagen, Kollaborateure. Und da, denke ich, steuern wir auf viel tiefere strukturelle Erklärungen auch dafür zu, warum zum Teil viel etabliertere Akteure, die früher eben solche Normverletzungen nicht toleriert hätten, heute dazu viel eher bereit sind. Also insofern ist es wie alles sehr komplex, aber ich warne auch davor zu sagen, wir können sozusagen alles darauf reduzieren, dass die Leute, das Volk, der große Pöbel etc. heute viel eher bereit sind, solche Verletzungen hinzunehmen. Das heißt, die Leute sind irgendwie alle selber schuld. Das halte ich für nicht plausibel. Ich würde viel eher, wenn man das überhaupt so plakativ sagen darf, die Schuld suchen bei Eliten, die eben nicht immer alle die offensichtlichen Rechtspopulisten selber sind.
Ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen zur Rolle der Parteien als kritische Infrastruktur und die Frage stellen, wie Sie sich das erklären, dass Parteizugehörigkeit und Parteibindung in Deutschland über die Jahre immer weiter abnimmt und dass fast alle Parteien überaltern. Wie können sich Parteien denn weiterentwickeln, um auch ohne starke Milieus und in einer viel individualisierteren Gesellschaft ihre Relevanz zu behalten und dann eben auch weiter als kritische Infrastruktur der Demokratie zu wirken?
Also die Umkehrung dieser Entwicklung ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Man sollte das sicherlich nicht idealisieren, aber wenn Sie daran denken, wie beispielsweise Corbyn in Großbritannien, Mélenchon in Frankreich oder Podemos in Spanien, die haben ja zum Teil Hunderttausende von Menschen, größtenteils junge Menschen, dazu bewogen, sich zumindest wieder für Parteien zu interessieren. Wie gehaltvoll das dann jeweils war, darüber kann man sich streiten. Zum Teil bestand ja das nur darin, dass man irgendwo mal angeklickt hat, ich unterstütze euch. Also zu sagen, das sei dann gleich mit einer richtigen Mitgliedschaft vergleichbar, wo man sich auch mal eine Nacht um die Ohren schlägt, um irgendwelche Mitgliederversammlungen mitzumachen, das ist sicherlich nicht so richtig. Aber dass es sozusagen jetzt grundsätzlich eine Abneigung gegen Parteien an sich in allen Demokratien gäbe, das sehe ich so nicht. Ich denke, und das ist wahrscheinlich jetzt auch keine grundstürzende Erkenntnis, dass es natürlich prinzipiell schon gut ist, wenn Parteien sich auch gegenüber Bewegungen öffnen, wenn sie auch Partizipationsmöglichkeiten schaffen, die eben nicht irgendwie an so ein altmodisches Bild erinnern, von wegen, ich muss möglichst lange bei irgendeiner Kreisversammlung in der Kneipe sitzen und wer am längsten da sitzt, setzt sich durch. Ergo die Leute, die keine Familie haben oder keinen richtigen Job, ja, weil die müssen nämlich am nächsten Morgen nicht um 6 Uhr aufstehen. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Möglicherweise bin ich jetzt nicht jemand, der sich solche Sachen auf der Mikroebene überlegen muss. Aber das sind Dinge, die, denke ich, aus meiner Sicht schon machbar wären, wenn Parteien da genug Kreativität entwickeln.
Lassen Sie uns zum zweiten kritischen Infrastrukturelement kommen, den Medien. Einerseits scheint zwar die Rolle der großen Sender und Zeitungen ziemlich geschwächt. Wir hören überall ja doch auch das Klagen über den Rückgang der Werbeeinnahmen, über Schließung von Redaktionen, teilweise auch Qualitätsverfall. Zugleich hat sich aber der Zugang zur Produktion von Medien auch sehr demokratisiert. Ohne großes Kapital, ohne große Infrastruktur können heute Einzelne große Reichweite erzielen über die sozialen Medien. Wie können die Chancen dieser größeren medialen Partizipation gewahrt und zugleich dann die Risiken, die man durch Fragmentierung, durch Polarisierung, durch Desinformation dadurch möglicherweise gewinnt, minimiert werden? Vielleicht diese Aufteilung, was bedeutet das einerseits für die Zukunft der klassischen Medien und andererseits, welche Rolle können sozialen Medien spielen in der Demokratie?
Ich denke, auch da ist es sinnvoll, nochmal zu Grundansprüchen oder Basics zurückzugehen. Es ist ja bezeichnend, dass wir gerade, was die Beurteilung von sozialen Medien angeht, wirklich vom einen Extrem ins andere fallen. Also manche von uns sind alt genug, sich zu erinnern an eine Zeit, als es hieß, Twitter und Facebook würden jetzt überall auf der Welt demokratische Revolutionen auslösen. Das sei eine Art Befreiungstechnologie für Bürgerinnen und Bürger überall. Circa 12 Jahre später schreiben hoch angesehen Kolleginnen und Kollegen von uns, dass Facebook quasi gleich Faschismus sei, dass die Demokratie überhaupt keine Möglichkeiten mehr habe, im Grunde zum Untergang verurteilt sei, aufgrund genau der Entwicklung, die Sie eben auch in Ihrer Frage beschrieben haben. Und dieses vom einen Extrem ins andere ist aus meiner Sicht ein Anzeichen für zwei Dinge. Zum Ersten, dass uns die Kriterien fehlen für die Beurteilung. Und zum anderen, dass wir auch, wie so häufig, ein relativ verkürzt historisches Bewusstsein haben oder meinen, früher sei irgendwie alles noch besser gewesen und wir seien jetzt die Ersten, die jemals mit einer Medienrevolution dieser Art konfrontiert seien. Und das würde jetzt, zumindest der jetzigen Stimmung entsprechend, sofort zur Apokalypse führen. Deswegen zum einen für den Kriterien. Einige derjenigen, die wir schon im Zusammenhang mit Parteien diskutiert haben, sind auch für professionelle Medien wichtig. Die müssen auch in gewisser Weise pluralistisch sein. Die müssen sich auch an die Grenzen der Konfliktschaffung oder auch Konfliktbearbeitung halten, über die wir schon gesprochen haben. Natürlich kann man sagen, gut, aber die Medien, die professionellen Nachrichtenmedien bilden doch eigentlich die Konflikte nur ab. Es sind ja erstmal die Parteien, die Konflikte anzetteln. Das stimmt natürlich. Aber aus meiner Sicht ist es auch völlig in Ordnung, wenn beispielsweise Medienorganisationen selber gewisse Kampagnen fahren. Solange klar ist, was sie machen, warum sie das machen und solange sie halt diese Grenzen einhalten. Also heute wird ja immer sofort auf beispielsweise Fox News gezeigt mit dem Argument, das ist ja alles parteiisch und das ist ipso facto eine Gefahr für die Demokratie. Es hat aber früher niemand gesagt, dass beispielsweise der Vorwärts schon automatisch eine Gefährdung der Demokratie war, nur weil alle wussten, dass das irgendwas mit der SPD zu tun hat. Also es kommt sehr darauf an, wie man das aufstellt. Es kommt sehr darauf, auch hier darauf an, ob diese richtigen Grenzen eingehalten werden. Und wenn das der Fall ist, ist, auch wenn das heute keine populäre Meinung ist, ist grosso modo erstmal der Fall, dass diese weitergehenden Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger was Gutes sind. Wenn ich noch was hinzufügen darf, ist es aber vielleicht auch wichtig, sich klarzumachen, auf welchen verschiedenen Ebenen die Bedrohungen durch autokratische oder autokratisierende Akteure im Moment stattfinden. Es, denke ich, ist primär erstmal problematisch, wenn wir immer so alles zusammenwerfen als irgendwie Gefahr für die Medien in der Demokratie. Es lohnt, auf die Gefahren pedantisch zu klingen, es lohnt, denke ich, schon die Unterscheidung zwischen Journalismus als eine bestimmte Form von Praxis, die man bekanntlich in Journalistenschulen lernen kann und die unter gewissen Umständen in Frage gestellt wird, wenn so jemand wie Trump kommt und sich in gewisser Weise die Normen, die für ein Zwei-Parteien-System, in dem beide Parteien demokratisch sind, geschaffen wurden, wenn er das plötzlich dafür benutzt, sozusagen das ganze System auszuhebeln, weil laut Normen von Objektivität und Neutralität muss man ja über beide Seiten sozusagen in gewisser Weise symmetrisch berichten als Journalist und Journalistin. Wenn aber plötzlich eine Seite sich quasi aus der Demokratie verabschiedet, dann wird diese symmetrische Berichterstattung in gewisser Weise zu einer Verzerrung. Also das ist eine Bedrohung, die in Deutschland aus meiner Sicht heute noch nicht so akut ist, aber worüber es sich auf jeden Fall lohnt nachzudenken. Zweite Ebene ist die Presse als Institution. Auch das mag fürchterlich altbacken klingen. Also die Idee von Presse als vierter Gewalt, die sozusagen für Rechenschaftspflicht der Regierenden sorgt. Aber auch da, denke ich, ist es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass bei allen Unterschieden der Presseorgane untereinander es eben doch sozusagen die Presse als kollektiven Akteur auch gibt, mit idealerweise so etwas wie innerer Solidarität. Auch da ist Trump nochmal ein gutes Beispiel. Sie erinnern sich daran, wie er bei diesen ganzen White House-Pressekonferenzen irgendwann anfing, so eine Art Teile- und Herrsche-Taktik anzuwenden und zu sagen, ich schieße jetzt so einzelne Leute aus dem Pressekorps erstmal raus oder ich beantworte die Fragen gar nicht. Und da hat es zum Teil einfach an sozusagen innerer Solidarität der Presse als Institution gemangelt. Und letzter Punkt noch, wenn ich darf, sozusagen das, was das ganze Jahr aufrecht erhält oder unterfüttert, sind ja die eigentlichen Nachrichtenmedienorganisationen. Also es gibt ja auch viele Medien, die mit Politik gar nichts zu tun haben. Aber diejenigen, die für die Demokratie wichtig sind, sollten natürlich auch pluralistisch sein und sollten natürlich auch grundsätzlich Vielfalt anbieten und vor allem auch natürlich geschützt sein vor politischer Einflussnahme. Genau die Zerstörung dieser untersten Ebene haben wir ja in vielen Ländern in den vergangenen Jahren erlebt. Also wo dann Oligarchen, die einem Regime auf irgendeine Weise verbunden sind, sei es in der Türkei, Ungarn, Russland sowieso, dass die plötzlich anfangen, Medienorganisationen aufzukaufen und dann dafür sorgen, dass die Berichterstattung, also die journalistische Praxis, sich ändert. und man plötzlich nichts mehr Negatives über Herrn Orban, Herrn Erdogan, Herrn Putin und so weiter liest. Also ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, diese drei Ebenen zu differenzieren und dadurch auch die verschiedenen Bedrohungen für Journalismus, Presse und Medienorganisationen besser einzuordnen und sich dann auch aufgrund dieser Differenzierung mögliche Gegenstrategien zu überlegen.
Also Sie sehen keinen generellen Wandel weg von der traditionellen Presse hin zu, sagen wir, bürgerorientierten Social-Media-Formaten. Ich frage mich das, wenn ich sehe, dass ZDF als Beispiel eine Zuschauerschaft von im Schnitt 60-Jährigen hat, dann aber viele Jüngere, von denen es immer heißt, sich vor allen Dingen über Social-Media informieren. Ist das hier eine kurzfristige Phase und werden sich die durch Social-Media irgendwann professionalisieren oder ist das ein Strukturwandel, der von Dauer sein wird?
Also ich mache ungern Vorhersagen, schon gar nicht über die Zukunft. Aber wenn Sie mich auf eine Aussage festlegen wollen, würde ich sagen, natürlich passiert dieser Strukturwandel. Daraus folgt aber noch nicht, dass vieles von dem, was wir heute auch gerade an Gefährdungen für die Demokratie in der Welt erleben, automatisch irgendetwas mit einer neuen Technologie zu tun haben. Also gerade einige der autokratischen Herrscher, die ich vorhin erwähnt habe, für die ist immer noch Fernsehen ganz, ganz wichtig. Also die Vorstellung, da würde jetzt alles über soziale Medien laufen oder gar diese Form von Determinismus, wo man sagt, naja, sozusagen, wir sind jetzt dieser Technologie völlig ausgeliefert und die wird uns jetzt die Demokratie rauben, das ist ganz eindeutig, aus meiner Sicht ganz eindeutig falsch. Weil es schon mal gar nicht differenziert zwischen Technologie oder technologischer Innovation, die es bekanntlich immer schon gegeben hat, zwischen gewissen Geschäftsmodellen, also plakativ Facebook, wir wissen inzwischen alle, dass es auf einer gewissen Form von Outrage Optimization basiert, aber das ist nicht die Technologie an sich. Und dann noch die Frage, wie sozusagen diese neue Infrastruktur von sozialen Medien zusammenhängt mit der alten Infrastruktur. Also jede neue Infrastruktur in jeder Medienrevolution bisher baute erstmal auf den existierenden Infrastrukturen auf. Und deswegen denke ich, ist auch diese Vorstellung, die ganze Welt wird jetzt wie Amerika, nicht plausibel. Also Sie sagten vorhin, Deutschland ist immer noch eine Insel der Glückseligen. Ich denke, was öffentlich-rechtlichen Rundfunk etc. angeht, ist das eine plausible Einschätzung. Auch da soll das nicht heißen, dass alles zum Besten steht. Aber zu sagen, wir werden jetzt alle so etwas wie in den USA erleben, wo es bekanntermaßen eine völlig in sich geschlossene rechte Mediensphäre gibt, mit Leuten, die also noch nicht mal rechtslastige, aber letztendlich von den Fakten her ziemlich verlässliche Publikationen wie Wall Street Journal und andere konsumieren und deswegen letztendlich Nachrichten in Anführungszeichen nur noch als bürgerliche Selbstbestätigung verstehen. Das ist was ganz Besonderes Amerikanisches und das hat aber nichts mit der Technologie der sozialen Medien an sich zu tun, sondern das sind Entwicklungen, die haben in den 80er Jahren angefangen, als es Entscheidungen gab, vor allem unter Reagan, über Deregulierung der Infrastruktur, der Medieninfrastruktur, der Demokratie. Und was wir heute hier erleben an Extremen, ist viel eher darauf zurückzuführen, anstatt zu sagen, das hat uns jetzt die Technologie an sich irgendwie eingebracht.
Lassen Sie uns im Sinne eines Fazits nicht in die Zukunft schauen, aber fragen, wie wir die Demokratie weiterdenken können. Einer der anderen großen politikwissenschaftlichen Bestseller der letzten Jahre war How Democracies Die. Haben Sie Hoffnung für die Demokratie und was braucht es aus Ihrer Sicht, die Demokratie weiterzuentwickeln, die Demokratie weiterzudenken?
Also ich würde eine Unterscheidung treffen zwischen Hoffnung und Optimismus. Hoffnung besteht ja immer dann, solange sozusagen die Wege der Erhaltung oder idealerweise sogar die Wege der Verbesserung irgendwie erkennbar sind. Und das sind sie aus meiner Sicht. Optimismus ist ja eher eine Einschätzung von Wahrscheinlichkeit. Und da wäre ich sehr viel vorsichtiger. Also jetzt einfach zu sagen, naja, wir können uns irgendwie schon darauf verlassen, dass es mit der Demokratie irgendwie immer noch gut geht oder weitergeht, weil bisher war das auch schon immer irgendwie der Fall. Das hielt ich in der Tat auch für naiv. Aber es gibt genug mögliche Baustellen. Ein Thema, über das wir jetzt nicht geredet haben, aber das sicherlich auch der Rede wert ist, wenn man über Demokratie weiterdenken spricht, ist, dass es ja viele interessante Ansätze gibt, Bürgerinnen und Bürger durch Bürgerräte viel mehr einzubinden. Das ist keine Patentlösung. Das sollte auch aus meiner Sicht Parteien, wie wir sie kennen, nicht völlig ablösen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das meinen. Das halte ich für falsch, weil, wie vorhin schon gesagt, Parteien eben ganz, ganz bestimmte Funktionen in der Demokratie, in der repräsentativen Demokratie erfüllen, die andere Institutionen so nicht erfüllen können. Aber dass es zum Beispiel sehr viele Bereiche gibt, wo man davon ausgehen kann, dass Parteien eigentlich nicht in eigener Sache entscheiden sollen. Wir haben über die Finanzierung von Politik gesprochen. Wir können über Dinge sprechen wie die Größe des Bundestages und anderer Parlamente, dass man da sehr sinnvollerweise Bürgerinnen und Bürger dazu aufruft zu sagen, hier, lasst euch doch vielleicht per Losverfahren in so einen Rat bringen und entscheidet dann unabhängig von parteipolitischen Bindungen über solche Grundsatzfragen. Das erscheint mir zum Beispiel als eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Genauso wie gewisse grundsätzliche moralische oder sittliche Fragen, die ja bekanntermaßen in Irland und anderswo auch durch solche Bürgerräte zwar nicht final entschieden worden sind, aber was zu einer gewissen Klarstellung der gewissen Positionen geführt hat und was halt auch immer den sicherlich sinnvollen Nebeneffekt hatte, dass Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, Mensch, da gibt es so eine Institution, da sind Leute drin, die sind genau wie ich, die sind nicht besser, die sind nicht anders, die sind nicht reicher, die sind gar nicht unbedingt mehr gebildet und trotzdem sehe ich, was die da sagen, zu welchen Schlussfolgerungen die kommen. Damit kann ich mich vielleicht nicht identifizieren als Schlussfolgerung immer, aber dass das so vor Augen führt, dass sozusagen eben das politische System nicht, wie es ja heute bei Populisten immer so heißt, völlig in der Hand ist von einer sich selbst reproduzierenden Elite, das, denke ich, ist schon eine mögliche und vor allem auch sinnvolle Konsequenz solcher Experimente.
In Ihrem Buch gehen Sie auf 5 Gründe für Hoffnung ein. Mögen Sie einige weitere noch ein bisschen ausformulieren?
Ich würde nur noch darauf hinweisen, dass man denjenigen, die behaupten, die Bürgerinnen und Bürger selber würden sich heute irgendwie von diesen Basics der Demokratie verabschieden wollen. Also es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die dann auf gewisse Umfragen hinweisen und spezifisch dann auch sagen, junge Leute würden sich ja heute gar nicht mehr für Demokratie interessieren oder begeistern. Das halte ich empirisch für sehr fragwürdig, ist aber auch insofern nicht plausibel, als dass ja Unzufriedenheit mit der Demokratie, wie sie im Moment existiert, nicht automatisch heißt, dass Leute irgendwie gegen Demokratie an sich sind. Im Gegenteil, es ist ja primär erstmal eine gute Sache, wenn Bürgerinnen und Bürger gegenüber der real existierenden Demokratie auch kritisch sind und sagen, wir sehen die Defizite, wir halten gewisse Herausforderungen für zum Beispiel auch so groß, dass wir das Gefühl haben, wir kommen zum Teil mit dem existierenden Instrumentarium oder mit Verlaub mit dem existierenden Personal so nicht weiter. Das ist ja erstmal alles nichts Negatives. Ganz im Gegenteil, das kann ja auch wieder den dynamischen, offenen Charakter der Demokratie unterstreichen. Also diese Art von Defätismus halte ich für grundfalsch. Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass ja es vielleicht irgendwas zu bedeuten hat, dass so gut wie alle Regime in der Welt heute irgendwie als Demokratien dastehen wollen oder zumindest die Sprache der Demokratie verwenden, um sich zu rechtfertigen. Also dass sogar China das heute so offen tut, ist ja schon mal erstaunlich. Und denke ich, sollte denjenigen, die sagen, nein, Demokratie ist genauso unter Druck wie im 20. Jahrhundert, erstmal zu denken geben. Und der zweite Punkt, den man vielleicht noch anfügen darf, auch mit Hinblick auf etwas, was wir im Film schon angesprochen haben, ich denke, diese Tendenz zu sagen, irgendwie sind die Leute ja selber schuld, die haben ja Trump gewählt oder die wollten ja Brexit, wobei dann auch im weitesten Sinne des Wortes Liberale so ein bisschen ihren alten Vorteilen über die vermeintlich irrationalen Massen, dem großen Pöbel und so weiter gegenüber mal wieder so richtig freien Lauf lassen können, das halte ich auch für verfehlt. Also die problematischen Entwicklungen haben natürlich was damit zu tun, dass letztendlich Bürgerinnen und Bürger gewisse Akteure wählen und dass diese Akteure zum Teil ja auch populär sind, kann man ja nicht abstreiten. Aber die Weichenstellung und die Tatsache, dass diese Leute zum Teil überhaupt eine Chance hatten, auch da ist Trump ja ein gutes Beispiel. Ja, der ist ja nicht als sozusagen völlig isolierter Volkstribun gewählt worden, sondern als Kandidat einer sehr etablierten Partei, wo ihn letztendlich alle Eliten de facto unterstützt haben. Das, denke ich, sollte auch denjenigen zu denken geben, die sozusagen auf sehr simple Weise jetzt immer, in Anführungszeichen, dem großen Pöbel die Schuld in die Schuhe schieben.
Also kein nicht notwendigerweise Optimismus, aber doch Gründe für Hoffnung für die Demokratie. Lieber Herr Professor Müller, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser allerersten Episode des Podcasts Demokratie weiterdenken. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.